Ganz herzlichen Dank für die Textlesung, für den Predigttext. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich habe festgestellt, farblich passe ich ja ganz gut zu eurem Boden, zu eurem Teppich. Eigentlich perfekt, ein gutes Match, kann man eigentlich sagen, genau. Schön, dass wir Kontakt haben dürfen auf diese Art und Weise. Wir gehören ja irgendwo auch zusammen. Uns freut es auch sehr, dass euer Prediger heute bei uns ist und unsere Kanzel heute mit Leben füllt. Schön. Und es freut mich auch sehr, dass bereits Andreas, mein Namensvetter, wir sind ja heute hier an Andreaskreuz, schon gut antizipiert hat, auch worum es geht. Das ist immer schön, als Prediger freut man sich darüber. Es geht ja auch hier um Frieden und es war fett gedruckt oder farbig war es, glaube ich, meinen Frieden. Jesus will uns seinen Frieden geben und meinen Frieden gerade auch für uns heute. Mich erinnert das an den Philipperbrief, Kapitel 4, wo es heißt, dass der Friede Gottes höher ist als unsere Vernunft und unsere Herzen bewahren will in Jesus Christus. Und das möge auch durch diesen Predigttext geschehen, den wir gerade gehört haben. Ich finde diesen Text extrem spannend, denn Menschen kommen in diesem Predigttext zum Frieden, zu dem Frieden, den Jesus gibt, und zwar in verschiedener Weise, wie wir sehen werden. Das Thema habe ich ja genannt, Jesus kann alle sämtliche Erwartungen weit übertreffen. Weiß nicht, mit welchen Erwartungen wir heute da sind, aber ich bin überzeugt davon, Jesus kann alle Erwartungen über alle Maßen übertreffen. Und das zeigt genau dieser Predigttext heute. Und wenn wir sagen, Jesus kann unsere Erwartungen übertreffen, dann bezieht sich das für Erwartungen an uns selber. Jeder von uns hat Erwartungen, auch an Jesus Christus, und die kann Jesus übertreffen. Das bezieht sich aber auch auf Erwartungen, die wir für andere Menschen haben. Menschen, die uns auf dem Herzen liegen. Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, für die wir vielleicht beten. Auch diese Erwartungen kann Jesus bei weitem übertreffen. Und spannend ist in diesem Text, den wir gehört haben, dass da 12 eine wichtige Rolle spielt. Denn wir haben zu tun mit einer Person, mit einem Mädchen, 12 Jahre alt ist, das 12 Jahre alt gewesen ist und das im Sterben lag. 12 Jahre alt. Und wir haben es mit einer Frau zu tun, die weitaus älter ist und die schon seit 12 Jahren krank ist. Und wenn man die beiden Damen heute miteinander anschaut, und das macht die Bibel ja nicht umsonst, deswegen ist es gar nicht so verkehrt, das miteinander anzuschauen, dann finde ich das extrem spannend, wenn man das Handeln von Jesus anschaut. Denn dass Jesus damals schon große Erwartungen geschürt hat, zeigt sich daran, und es zeigt der Text fortlaufend, dass eine riesengroße Volksmenge stets um ihn herum gewesen ist. Und das liest man im Text mehrmals. Am Anfang vom Text heißt es, eine ausdrücklich große Volksmenge ist um ihn herum gewesen, erwartungsfroh. Als er läuft, als er losgeht, immer noch begleitet ihn eine ausgesprochen große Volksmenge. Und als schließlich eine Frau zu ihm kommt, in dem Geschehen auch noch eine riesen Volksmenge drumherum. Die gingen die ganze Zeit mit, weil sie voller Erwartungen an Jesus Christus gewesen sind. Denn man könnte sagen, händereibend haben die Erwartungen in Jesus Christus. Und sie können kaum erwarten, was tut er denn heute? Und erwarten vielleicht, Jesus tut das nächste Wunder und ich will dabei sein. Das sind vielleicht ihre Erwartungen, die sie haben. Jesus aber geht auf die Erwartungen ganz anders ein, als es, glaube ich, die Menschen erwartet hatten, von denen wir jetzt reden. Los geht's. Zack, der erste Mensch, der Riesenerwartungen hat, kommt zu Jesus innerhalb dieser riesengroßen Menge. Kommt ein Mann voll Erwartungen Jesus entgegen. Es ist Jairus, ein ehrenwerter Mann, der sich um das Gotteshaus gekümmert hat, um die Synagoge. Ein geschätzter Mensch. Das waren damals auch besondere Leute, die sich Respekt verdient haben. Und dieser Mann ist sich nicht zu schade, sich Jesus zu Füßen zu werfen. An Ort und Stelle. Man merkt, er ist ein verzweifelter Vater. Sowas tun verzweifelte Väter. Wenn es ihren Kindern schlecht geht, dann tun sie alles. setzen alle Hebel in Bewegung, damit es dem Kind besser geht, damit das Kind wieder gesund wird. Und erst recht, wenn es richtig ernst wird, wenn es um Leib und Leben geht, wie bei der Tochter dieses Vaters, der jetzt zu den Füßen Jesu ist. Er bangt um seine sterbende Tochter. Er liebt seine Tochter, das merkt man ihm an seinen Worten. Meine Tochter kann man übersetzen, man könnte aber auch übersetzen, mein Töchterchen. Er spricht ganz zart von seiner Tochter. Man merkt, er liebt sie. Sie ist ihm was wert. Und er ist sich nicht zu schade, sich für seine Tochter in den Dreck zu werfen. Damals gab es keine schön gepflasterten Wege vor Jesus Christus. Lukas übrigens, der auch diese Szenerie beschreibt, schreibt, dass es die einzige Tochter ist, die er hat. Er bangt um seine einzige Tochter, die er hat. Ein hoch angesehener Mann, riesiger sozialer Status, und er fällt einem galiläischen Zimmermann zu Füßen. Warum? Weil er was von diesem Jesus erwartet. Jesus soll kommen, das ist seine Erwartung, ihr doch die Hände auflegen, damit sie gesund bleibt, damit sie am Leben bleibt, damit sie nicht stirbt. Das ist sein Wunsch, das ist seine Erwartung, die er auch konkret äußert. Und ihm ist klar, wenn Jesus nicht rechtzeitig kommt, dann stirbt sie. Dann muss sie sterben, seine Tochter. Ihm geht also die Düse, wie wir heute sagen würden, und er hofft einfach, dass Jesus schnell genug ist, dass er ja schnell genug zu ihm nach Hause kommt. Jesus geht los, oder geht weiter, können wir vielleicht sagen, und er ist weiter bedrängt von einer erwartungsvollen Schar. Der Mann ist nicht der Einzige. Und alle wollen was Spektakuläres sehen, das ist ein Riesengedränge. Und jetzt auf einmal, plötzlich, geschieht ein Szenenwechsel mitten in dieser Szenerie. Alle haben das bekommen die Leute ja mit, dass da der Jairus sich hinwirft und Jesus was bittet. Vielleicht hören es auch nicht unbedingt alle, aber alle sehen, oh, da ist was, da läuft was. Und Jesus geht da irgendwo hin. Jetzt wird Jesus aber gebremst. Und aus der Sicht des Vaters wird er ausgebremst. Und jetzt, finde ich, wird es richtig spannend. Denn jetzt kommt eine Frau, die litt seit 12 Jahren an Blutfluss, an Blutungen. Vielleicht sagen wir, und ich bin mir sicher, damals die Leute haben das gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja nicht so tragisch. Sie soll sich nicht so anstellen. Man muss ein bisschen was dazu wissen, der Blutfluss, der schwächte nicht nur ihren Körper, sondern das bedeutete für die Frau auch andere Probleme. Denn die Frau, für sie war Ehe damit somit tabu, gesetzlich, weil sie ausgeschlossen, eine Ehe einzugehen. Für damals war das eine Katastrophe. Das war schlimm für diese Frau. Und noch was anderes war heftig für die Frau vom religiösen Leben, weil sie ebenso ausgeschlossen. Denn sie galt ja als unrein. Die Frau ist unrein und war somit gesetzlich auch vom religiösen Leben ausgeschlossen. Und beides war heftig für sie. Demzufolge verstehen wir jetzt auch, warum diese Frau alles probiert hat, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit sie selber gesund wurde. Wir haben es in dem Text ja gehört, was sie alles getan hat. Sie hat Ärzte konsultiert, alles, was es damals gab. Sicherlich war nicht alles angenehm für sie, das kann man uns vielleicht vorstellen. Und sie hat ihr ganzes Vermögen aufgebraucht bei dem Versuch, gesund zu werden und diese Blutungen endlich loszuwerden. Aber es gelang nicht. Sie hat alles probiert, geholfen hat nichts. Stattdessen wurde es schlimmer, haben wir sogar gelesen. Durch Therapien zermürbt, finanziell am Ende, medizinisch am Ende, hört sie, dass Jesus Christus kommt und dass er ihre Hoffnung ist, dass er ihr Strohhalm sein kann. Man muss auch noch wissen, dass denen kein Arzt mehr helfen konnte und chronisch krank waren, dass die gerne mal als verflucht galten. Und dass man dann gesagt hat, noch ein Grund, sich von denen fernzuhalten. Und eigentlich war es auch ein Tabubruch von ihr, dass sie als Unreine einen ehrenwerten Rabbi, Jesus, überhaupt hinkommt, schreit und ihn vor allen Dingen später ja noch berühren wird. Eigentlich ein Tabubruch. Jesus lässt es aber geschehen. Er lässt das zu. So ist Jesus Christus. Diese Frau war gewohnt, dass man ihr sagt, Finger weg, unrein, weg, auf Distanz gehalten wurde. Jesus lässt sie an sich herankommen und lässt es zu. Sie setzt auf Jesus Christus. Was ist ihre Erwartung an Jesus? Sie wird das Gewand von Jesus Christus anrühren und sie sagt sich, naja, vielleicht werde ich ja dadurch geheilt. Das ist das, was in ihr vorgeht. Das kommt uns ein bisschen so vor, vielleicht war es es auch ein Stück weit. Hier steht ein Satz, es kann so oder so gemeint sein. Vielleicht hat sie ein Stück weit Aberglaube gehabt. Wenn ich Jesus Christus berühre, sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Es erinnert mich, ich durfte mal in Jerusalem sein. Was Jesus Christus in Jerusalem getan hat, rettet uns ja alle von unserer Schuld und Sünde. Was er am Kreuz auf Golgatha getan hat, dass dort sein Blut für uns vergossen wurde. Und irgendjemand hat vorhin gesagt, dass wir gereinigt worden sind durch sein Blut. Es gibt aber dort Menschen, die nehmen Tücher mit an die Stationen von Jesus Christus und berühren mit den Tüchern Steine oder irgendeinen Stein, wo gesagt wird, genau hier ist dies oder jenes passiert. Und diese Tücher sind ganz wichtig für sie und sie denken, das rettet sie. Das heißt, wenn wir jetzt hören von der Frau, die Jesus berührt, ist nicht das Entscheidende, sondern das, was gleich folgt. Aber der Frau, und das sagt Jesus ja später auch, sie hat den Impuls, zu Jesus hinzugehen, denn Glaube wird immer aktiv. Sie bleibt nicht irgendwo und sagt, naja, vielleicht wird er mir ja helfen, sie geht hin. Sie wusste vielleicht auch noch nicht alles über Jesus. Ihr Glaube war vielleicht auch noch nicht ausgereift, aber sie geht hin und sucht Hilfe. Auch wenn sie sehr defensiv ist. Das kann man auch verstehen, weil die Frau war ja gezeichnet davon, dass ihr Leben lang die Leute gesagt haben, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Kein Wunder bleibt sie zurückhaltend. Ist erklärbar. So wie sie gewohnt war, also kommt sie auf Jesus Christus zu und kommt von hinten heran, ganz vorsichtig, versteckt sich regelrecht und sie rührt sein Gewand an. Das Gewand von Jesus Christus. Was passiert in dem Moment? Just in diesem Moment ist sie geheilt. Zack. Wie mit einem Fingerschnipsen. Das kann Jesus Christus damals und auch heute. Jesus Christus kann heilen. Das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Und die Frau merkt das auch. Wie auch immer sie das direkt gemerkt hat, sie hat es direkt gemerkt, es ist vorbei, ich bin geheilt. Und Jesus hat Macht über Krankheiten und er übertrifft jetzt aber die Erwartungen von der Frau bei weitem. Warum? Ihre Erwartung war doch, geheilt zu werden. Sie wird geheilt, also Erwartung erfüllt. Inwiefern wurde ihre Erwartung denn jetzt übertroffen? Naja, was war denn noch das Problem der Frau? Das waren die Folgen dessen, was ihr Problem geworden ist, dadurch, dass sie krank gewesen ist. Und Jesus geht genau darauf, nehme ich dann auch ein. Ihr Blutfluss, ihre Blutungen hat sie im Leben isoliert, völlig isoliert. Keine Ehe, kein religiöses Leben und Distanz zu Leuten halten. Das wurde zu ihrem Problem. Und Jesus wusste das natürlich. Und Jesus wusste auch, wie er das ändern kann. Wenn er diese Frau heilt und unsichtbar heilt, dass sie das Gewand berührt, kriegt das die Frau zwar mit, aber die Leute, die sie schneiden, kriegen das nicht mit. Und Jesus weiß das. Deswegen geht er auf die Frau jetzt zu. Nicht, um sie zu blamieren oder bloßzustellen. Und er weiß, um die Isolation der Frau aufzunehmen, und muss ihre Heilung bekannt gemacht werden, dass die Leute wissen, dass sie geheilt ist. Er outet sie sozusagen, dass sie geheilt ist. Etwas sehr Positives für diese Frau, wenn die Heilung bekannt wird. Und Jesus erwischt die Frau trotzdem auf dem völlig falschen Fuß, als er sie fragt oder überhaupt in die riesige Menge hineinfragt, wer hat mein Gewand berührt? Jetzt wird es richtig spannend. Und ich glaube, die Frau hat jetzt auch durchaus Angst bekommen. Wer hat mein Gewand berührt? Sie konnte ja nicht direkt wissen, warum Jesus das fragt. Vielleicht hat sie gedacht, oh, jetzt kriege ich aber Ärger. Oh, oh, ich war's. Und ihr Herz klopfte vielleicht schneller. Und Jesus merkte natürlich auch das. Er wusste übrigens auch, was passiert war. Jesus musste nicht wirklich fragen, wer ist es gewesen? Na, wer war es? Weil er es nicht wusste. Er wusste es genau. Er sah diese Frau. Er wusste um diese Frau. Aber er fragt sie um der Frau selber willen. Wer hat mein Gewand berührt? Er will sie rehabilitieren, nicht blamieren. Jairus, nicht vergessen, den gibt es ja auch noch in der Volksmenge, in dieser Riesenvolksmenge. Ich kann mir vorstellen, der war jetzt langsam am Durchdrehen. Ja, also Jairus, ich glaube, der kriegt jetzt einen Vogel. Der hat gesagt, wieso geht Jesus jetzt zu einer chronisch kranken Frau? Warum fragt er jetzt diese Frage, meine Mädchen, die 12 Jahre alt ist, bei ihr geht es um Leben und Tod. Es ist akut, es ist wichtig. Jesus, hallo, was machst du, Jesus? Es geht um Leben und Tod. Deswegen diese Frau, bei allem Respekt, vor allen Dingen, wenn ich jetzt weiß, wer diese Frau ist, weise sie ab und eile zu mir nach Hause. Jesus aber bleibt seelenruhig. Er hat Zeit für die Frau. Und hat er vielleicht den Jairus vergessen? Nein, die Frau ist gesund geworden, es geht noch weiter. Und er spricht jetzt weiter mit der Frau und er bleibt immer noch seelenruhig. Und ich glaube, Jairus hat gedacht, das macht doch keinen Sinn, das ist unverständlich. Jesus, was tust du? Ich habe mal gehört von Sanitätern. Sanitätern, ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand Sanitäter zufällig hier ist, der oder die heute hier ist, auch hier ist. Aber ich habe gehört, dass es anscheinend so ist, wenn Sanitäter zu einem Notfall gehen, dass die nicht rennen. Dass sie anscheinend deswegen nicht rennen, zügig gehen, keine Frage, die lassen sich nicht Zeit. Aber die rennen nicht, weil da kommen sie außer Atem an, können gar nicht reden, fallen womöglich selber noch hin, ihnen passiert was, sie fallen die Treppe runter. Sondern sie gehen zügig, aber sie rennen nicht. Aber wenn man jetzt das mit Jesus vergleicht, Jesus ist betont langsam, kann man sagen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Sanitätern, könnte man sagen, es ist so, als wäre eine Notaufnahme, in einer Notaufnahme ist eine Frau mit einem, und da ist aber auch eine Frau mit chronischem Leiden. Ein Vater kommt mit einem 12-jährigen Kind, das im Sterben ist, und jetzt stelle man sich vor, die Sanitäter sagen zu dem Vater, warte mal, ich kümmere mich um die chronisch kranke Frau. Da wird jeder sagen, was ist denn jetzt los? Also bitte, hallo, geht's noch? Das ist ja wohl jetzt verkehrt rum. Der hat sich jetzt aber gewaltig was verschoben und der Vater würde, glaube ich, laut schimpfen. Ich könnte den Vater dann auch gut verstehen. Ich bin ja auch vierfacher Vater. Und man würde dann wahrscheinlich laut sagen, hallo, mein Kind stirbt jeden Moment. Es geht um, jede Sekunde zählt. Bitte, jetzt komm doch bitte zu meiner Tochter. Und jeder Arzt, glaube ich, heute würde nicht die Frau behandeln, sondern die Tochter, das Kind, weil einfach das wichtiger ist in dem Moment. Ansonsten gäbe es vermutlich auch ein Gerichtsverfahren, wo das aufgeklärt werden würde heute. Jesus aber macht es anders. Und inzwischen, die Jünger sind auch da. Die Jünger sind langsam genervt. Und zwar von der Frage, die Jesus stellt. Jetzt, die Jünger sagen zu Jesus, hier ist eine Riesenvolksmenge. Wir haben ja gesehen, es steht dreimal Riesenvolksmenge. Und jetzt betatschen dich die ganze Zeit, Leute. Du wirst bedrängt. Es lässt sich nicht vermeiden, dass es Berührung gibt mit der Riesenvolksmenge. Und jetzt Jesus, jetzt mal, hallo. Und jetzt fragst du nach einer ganz bestimmten Berührung. Hä? Scheinen die Jünger zu fragen, was soll das denn? Es macht auch für sie keinen Sinn, weil auch sie haben mitbekommen, dass da ein Vater Jesus gefragt hat, meine 12-jährige Tochter liegt im Sterben. Wie kann Jesus jetzt nach so einer Person Ausschau halten? Wir heute können ermutigt sein. So sensibel ist Jesus. Jesus übersieht auch heute keinen einzigen, der heute hier ist. In ganz Gerlingen übersieht Jesus nicht eine Person. Er nimmt jede Person wahr. Jesus hat Wichtiges zu tun in der Weltgeschichte, aber er übersieht auch nicht uns Einzelne. Genauso ist Jesus auch heute. Und das finde ich so ermutigend. Er sieht nicht nur das große Ganze, nein, er sieht auch die wichtigen kleinen Details. Er sieht auch dich und mich. Und das finde ich so ermutigend und so schön. Jesus sieht 7 bis 8 Milliarden Menschen. Er sieht die Sicherheitskonferenz. Aber er sieht auch in unsere 4 Wände hinein. Und alles gleichzeitig. Jesus ist allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Er kann es auch. Das ist kein leeres Versprechen. Zurück zu der Frau. Die weiß genau, dass Jesus sie meint. Ihr Herz klopft, ja, haben wir gesehen. Und sie hat die Heilung erlebt. Mit Furcht und Zittern schließlich weiß sie, dass sie gemeint ist, trotz dem Riesengedränge. Sie weiß, er meint mich, ich bin geheilt worden. Und niemand anders ist jetzt gerade von Jesus gemeint. Und mit zitternden Händen kommt sie zu Jesus. Das hätte sie alles nicht so erwartet, was hier passiert. Sie dachte, naja, ich bitte Jesus, klammheimlich, und klammheimlich werde ich geheilt, vielleicht. Und dann gehe ich nach Hause und alles ist gut. Aber dass sie jetzt hier öffentlich hier von Jesus angesprochen wird, das hat sie nicht erwartet. Und was Jesus jetzt sagt, das hat sie auch nicht erwartet. Denn Jesus sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden übrigens, da haben wir den Frieden, den nur Jesus Christus geben kann, meinen Frieden, also der von Jesus. Gehe hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund, sagt Jesus dieser Frau. Jesus lobt den Glauben der Frau öffentlich und somit erklärt er sie für geheilt. Das musste man damals machen. Wenn damals eine Person, zum Beispiel vom Aussatz, geheilt war, musste man zu einem Priester gehen und der hat die Heilung bestätigt, dann konntest du wieder integriert werden in der Gesellschaft. Wenn nicht, musstest du weiterhin in Isolation leben. Und Jesus macht jetzt genau das. Er tut die Frau wieder integrieren in der Gesellschaft. Und er nimmt ihr diese Makel wieder weg. Sie kann wieder heiraten, sie kann wieder am religiösen Leben teilnehmen, sie kann wieder in der Gesellschaft ankommen. Und das hat Jesus wieder hergestellt. Sie ist nicht mehr einsam, sie ist nicht mehr ausgeschlossen. Das ist das, was die Erwartung Jesus übertrifft. Daran hat die Frau nicht gedacht, Jesus schon. Und Jesus macht viel mehr, als sich die Frau gewünscht hat. Deswegen macht es nicht heimlich, sondern öffentlich, um der Frau selber willen. Deswegen hat er ihre Erwartung weit übertroffen. Mehr als nur berühren und das Weite suchen, sondern Jesus stellt eine Beziehung zu ihm sogar her. Er stellt lebendigen Glauben von der Frau zu ihm her. Jesus verändert die Frau komplett innerlich. Er macht eine Jüngerin aus ihr, eine Nachfolgerin. Und Jesus und die Jünger, er konnte all das nicht sehen und erkennen. Jesus schon. Jesus hat andere Dimensionen als wir. Auch bei uns heute, wenn wir manchmal Jesus nicht verstehen, warum? Dann hat es damit zu tun, dass ich und wir die Dimensionen von Jesus nicht haben. Und dass wir ihn deshalb manchmal auch nicht verstehen können. Und sagen, manchmal stehen wir einfach so da, mit ausgebreiteten Händen vor Jesus und sagen, warum? Mache ich manchmal auch. Aber wir dürfen Jesus mit jedem Warum konfrontieren im Gebet und ihn fragen, warum, und auf die Antwort warten. Szenenwechsel schon wieder. Wieder Szenenwechsel. Jetzt die schlimmsten Befürchtungen vom Vater, vom Jairus, befürchten sich. Jetzt kommt die Hiobsbotschaft zu Jairus. Und jetzt müssen wir versuchen, nur ein bisschen versuchen, wie es ihm wohl ergehen mag, nachdem er jetzt die Hiobsbotschaft bekommt. Die Hiobsbotschaft, die er bekommt, ist, es kommen Leute aus seinem Haus ihm entgegen, der Menge entgegen, mit leeren Händen und sagen, deine Tochter ist tot. Boah, wenn ich jetzt Jairus wäre, also ich wäre fertig mit der Welt. Also in dem Moment wäre mein Herz in tausend Teile gebrochen. In dem Moment, wo Jesus wo die Leute aus seinem Haushalt diesen Satz gesagt hätten. Ich glaube, er war jetzt wie ein Dampfdrucktopf. Kurz vorm Explodieren. Richtig Druck auf dem Kessel. Jesus hat seine Erwartungen nicht erfüllt. Wie es manchmal bei uns vielleicht auch ist. Stattdessen tut er unverständliche Dinge. Hätte er doch Gas gegeben. Warum hat er sich mit der Frau aufgehalten? Wahrscheinlich hat er gedacht, ich hab's doch gedacht. Ich hab's doch zu den Leuten um mich gesagt. Warum? Warum? Warum ist er nicht zu mir geeilt nach Hause? Warum hatte Jesus das nicht gemacht? Warum hat er sich ausbremsen lassen von dieser Frau? Was soll das? Die Leute sagen bezeichnenderweise, die ihm entgegenkommen und ihm die schlechte Nachricht bringen, was bemühst du den Meister noch, den Rabbi? Also im Prinzip, gib auf. Kannst es stecken. Deine Tochter ist eh tot. Du brauchst nicht weiter mehr mit Jesus reden, mit dem Rabbi, mit dem Lehrer. Er erfüllt deine Erwartungen nicht. Du brauchst keine Erwartungen mehr haben, sagen sie ihm mit anderen Worten. Er hat jetzt nur noch Schulterklopfer, aber niemand mehr, der sagt, du hast noch was zu erwarten. Vielleicht sind auch wir manchmal, wenn wir für Dinge beten, am Aufgeben. Dass wir auch sagen, oh, ich hatte zwar Erwartungen, sie sind nicht erfüllt worden und ich bin am Aufgeben. Was bemühe ich Jesus noch? Warum bete ich noch? Warum bemühe ich Jesus denn noch und sind dabei auch im Glauben vielleicht die Flinte ins Korn zu werfen? Wir haben ja gesungen, dass er an unserer Seite bleibt, auch wenn wir untreu werden. Machen wir uns nichts vor, wir werden auch manchmal untreu. Und wir sind auch manchmal dabei, am liebsten die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, was soll das alles? Es lohnt sich, dran zu bleiben. Jesus antwortet manchmal nicht sofort, so auch hier nicht. Und das gilt auch für uns. Und manchmal scheint es auch völlig fehl am Platz zu sein, weiter zu vertrauen. Aber es lohnt sich und auch für Jairus. Und sogleich, als Jesus das hörte, Jesus ist ja dabei, als die schlechte Nachricht kommt, sagt er zu dem Vater, auch sehr interessant, fürchte dich nicht. Jesus, der ihn enttäuscht hat, sagt zu ihm, hab keine Angst. Und dann kommt der allentscheidende Satz, glaube nur. Glaube ist dasselbe Wort wie Vertrauen. Vertrau mir. Vertrau mir, setze auf mich. Und man könnte sagen, er hat viel verlangt in der Situation. Jetzt soll er ihm weiter vertrauen. Obwohl Jesus anders gehandelt hat, als er es erwartet hat ursprünglich. Aber genau dieser Glaube ist der Schlüssel, auch für unser Leben. Und es ist so wichtig, es geht darum, wem man glaubt. Nicht, ob man stark glaubt oder mehr glaubt als andere. Es geht darum, dass man an den Richtigen glaubt. Und der Richtige, an den wir glauben können, kann nur Jesus Christus sein. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand, wirklich niemand kann dafür sorgen, dass wir zum Vater kommen, als nur durch ihn. Er sagt nur durch mich. Deutlicher kann das nicht machen. Und wie kann man diesen Glauben denn beschreiben? Ich liebe das Beispiel, das Hans-Peter Reuer immer gebracht hat. Weiß nicht, vielleicht haben es manche von uns erlebt, ja nicht mehr auch gehört. Er hat oft Testfahrten gemacht mit Fahrzeugen in Skandinavien bei zugefrorenen Seen. Zurzeit ist es bei uns ja auch sehr kalt. Jetzt stellen wir uns vor, wir müssten über einen zugefrorenen See laufen, drüber laufen, von der einen zur anderen Seite. Wir sehen, der See ist gefroren und wir möchten ans andere Ufer laufen. Und wir machen uns vielleicht Sorgen, naja, kommen wir auf die andere Seite oder nicht? Wie, wovon ist das denn abhängig? Ob ich ganz vorsichtig gehe und ja, nicht zu doll laufe und aufpasse, dass das Eis auch ja keine Risse bekommt. Und wenn ich vorsichtig genug laufe, dann komme ich rüber. Und dann klappt das? Oder ist es so, dass ich, wenn ich schön stapfe, ich habe keine Angst. Nein, 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 ich bin mutig. Ich komme auf die andere Seite. Wovon ist es abhängig? Es ist völlig irrelevant, wie wir da drüber gehen. Entscheidend ist nur eines, dass das Eis dick genug ist. Und wenn das Eis dick genug ist, dann trägt uns das auf die andere Seite. Ob wir jetzt mutig stapfen, ein bisschen überheblich vielleicht, oder ob wir ängstlich gehen. Und uns schwer tun im Glauben. Es spielt keine Rolle. Denn wenn das Eis dick genug ist, trägt es uns. Und dieses Eis, das dick genug ist, ist Jesus. Wenn wir uns an Jesus wenden, kommen wir an die andere Seite, in den Himmel, zum Vater. Weil er vermag uns zu tragen. Und Glaube ist nichts für eine Elite. Glauben kann jeder. Sich ihm anvertrauen. An ihn zu glauben. Jetzt kann man sagen, wie dem vertrauen, der trödelt und zu spät kommt. Und Jesus ruft aber auch uns heute in schwierigen Zeiten zu. Vielleicht hast du gerade eine schwierige Zeit. Und er ruft dir zu heute Morgen, vertrau mir. Setz auf mich, ich mache das gut. Und dass auch wir trotzdem was erwarten, auch wenn wir sagen, wir sind von Jesus enttäuscht worden. Er hat das nicht so gemacht, wie wir es uns erhofft haben. Er scheint zu spät zu kommen. Er macht es anders, als wir es von ihm erbeten haben. Trotzdem dürfen wir ihm vertrauen. Und Jesus kann unsere Erwartungen jederzeit weit übertreffen, früher oder später wird es auch bei uns tun. Und wenn wir meinen, er käme zu spät, dann sind seine scheinbar unzumutbaren Verzögerungen nur aus Liebe zu uns bedingt. Er hat einen Grund, warum er so handelt, wie er handelt. Zu unserem Besten. Es dient immer zu unserem Besten. Er tut das Richtige für uns, auch wenn es manchmal komplett für uns unverständlich zu sein scheint. Und gerade durch die Verzögerung bekommt auch Jairus mehr, als er erwartet. Jetzt waren wir bei der Frau, jetzt kommen wir zu Jairus. Warum bekommt Jairus denn mehr? Warum werden denn seine Erwartungen weit übertroffen? Angesichts der Niederlage verliert Jesus auch hier nicht die Ruhe. Immer noch hat er alles im Griff. Er ist nicht auf eine Show aus. Inzwischen kommt er bei Jairus zu Hause an. Und dort natürlich Emotionen pur. Und er will nicht die Menschen auf eine bestimmte Art und Weise in seinen Bann ziehen. Weil die Leute damals wollten immer Wunder sehen, haben so Erwartungen gehabt. Aber Jesus macht kein Spektakel, das hat er nie nötig gehabt. Er ist nicht auf ein Spektakel aus. Er kommt am Haus an und nimmt 3 seiner Jünger mit. Nicht die ganze Schar, 3 Jünger. Jakobus, Johannes und Petrus. Sie nimmt er mit und dort am Haus gab es ein professionelles Weinen und Klagen. Ich bin in der dritten Welt aufgewachsen, in Afrika. Ich kenne das, was das bedeutet. Wenn Menschen in solchen Ländern mit dieser Kultur sterben, dann gibt es sogenannte Klagefrauen. Die kann man bestellen und die bestellen dort alle und die weinen für dich sozusagen. Und jeder bekommt mit, in dem Haus ist jemand gestorben. Und so macht man das in der Kultur. Und die Menschen wissen dann, spätestens dann, oh, da ist ein Trauerfall, da müssen wir mittrauern, da müssen wir trösten und gehen dann hin. Und die trauern dann die ganze Zeit. Und so war auch dort bereits ein großes Weinen. Und Jesus kommt an und tut jetzt anscheinend wieder was komplett Unverständliches und Unverschämtes. Er fragt dort oder sagt, das Kind sei nicht tot, sondern eingeschlafen. Und die Leute kriegen das mit. Und denken sich, was ist das denn jetzt? Und im Text steht ja tatsächlich, dass Jesus ausgelacht wird. Sie lachen ihn aus. Weil ich glaube, ein Stück weit kann man dieses Auslachen vielleicht auch verstehen, weil die Leute sagen ihnen, Moment mal, wir können doch erkennen, ob jemand gestorben ist oder schläft. Also hallo, also den Unterschied können wir schon bestimmen. Und Jesus, wenn wir die ausrichten lassen, das Kind, das Mädchen ist gestorben, dann ist es gestorben, das schläft nicht. Jesus glaubt uns, das schläft nicht. Jesus hat öfter mal in der Bibel auch gesagt, bei Situationen, wo jemand gestorben ist, dass die Person eingeschlafen ist. Für Jesus ist es nämlich so. Für Jesus ist der Tod, den er ja besiegt hat, er kann Menschen vom Tod auferwecken. Hat er zum Beispiel auch bei Lazarus gemacht. Jesus kann das. Und es ist für ihn wie vom Schlaf aufwecken. Für ihn ist es nichts anderes. Die Menschen können ihn natürlich aber in der Situation trotzdem nicht verstehen, weil sie nicht wissen, worauf er hinaus will und warum er das so sagt. Sie sagen eben, es ist nichts mehr zu erwarten. Jesus aber schickt alle raus. Übrig bleibt Jesus, die Eltern, die Tochter selber und die 3 Lieblingsjünger von ihm. Alle anderen sind jetzt nicht mehr mit, was passiert, denn jetzt passiert was extrem Ergreifendes. Jesus ergreift die Hand des Mädchens. Er nimmt die Hand des Mädchens und sagt ihr tatsächlich, steh auf, wie er angekündigt hat. Er sagt nicht nur, dass der Tod für ihn wie Aufstehen ist, er zeigt es jetzt auch. Er macht das so liebevoll wie Eltern, die morgens die Kinder wecken, die zum Bett hingehen und sagen, komm, steh auf, Schule, fertig machen, Frühstück. Ja, bei euch zum Beispiel, gell? Genau. Und das Mädchen ist nicht mehr tot. Es ist wie vorm Schlaf, steht es jetzt auf und Jesus geht so mit unserem unerbittlichsten Feind, mit unserem schlimmsten Feind um. Der letzte Feind, der hinweggetan wird, sagt die Bibel, ist der Tod. Und Jesus kann einfach sagen, komm, steh auf. Und dann steht man auf. Diese Macht hat Jesus über den Tod. In seiner gewaltigen Macht hat der Tod ihm nichts zu sagen. Und der nimmt das Mädchen sanft bei der Hand. So ist Jesus. Und sagt zu diesem Mädchen, ähnlich zärtlich wie der Vater ursprünglich, kleines Mädchen, steh auf. Eigentlich könnte man sogar übersetzen mit Schätzchen. Komm, steh auf. Und dann steht sie tatsächlich auf. Mich hat das erinnert an uns Eltern. Wir haben fehlerhafte Hände. Meine Hände sind so fehlerhaft. Und trotzdem trösten manchmal unsere fehlerhaften Hände. Wie viel mehr trösten die fehlerlose Hände von Jesus Christus? Schlimm für Kinder ist doch, wenn sie in Gefahr sind und die Hand von Eltern verlieren. Ich werde nie vergessen, wie mal bei dem Tsunami ich mitbekommen habe, wie eine Mutter die Hand des Kindes gehalten hat und sie konnte sie irgendwann nicht mehr halten und musste sie loslassen. Das ist doch das Schrecklichste, was uns passieren kann, die Hand des Kindes nicht mehr festhalten zu können. Und für das Kind ist es doch auch das Schrecklichste, die Hand der Eltern zu verlieren. Aber die Hand von Jesus verlieren wir niemals. Niemals. Wenn wir in der Hand Jesus sind, dann trägt die uns durch, dann hält die uns durch, auch in der größten Gefahr. Warum ist das so? Weil Jesus am Kreuz von Golgatha seine Hände hat durchbohren lassen. Sie wurden durch Nägel durchbohrt, wegen unseren fehlerhaften Händen, weil wir mit unseren Händen so viel Böses tun, so feindlich sind, Dinge tun, die man nicht tut. Und deswegen hat Jesus seine fehlerlosen Hände durchbohren lassen. Und deswegen kann er jetzt uns helfen und unsere Hand nehmen und uns trösten. Und deswegen verlieren wir seine Hand niemals. Und wenn wir wissen, dass wir seine Hand ergreifen und an seiner Hand sind, dann wird er nie wieder loslassen. Und sogleich, das nächste sogleich in diesem Text, erwacht das Mädchen aus dem Schlaf. Wenn Jesus das kann, wenn Jesus Tote erwecken kann, dann kann er uns auch aus geistlichen Tod erwecken. Wenn wir fern von Gott sind, dann kann er uns wieder mit Gott verbinden, weil Jesus kann Tote auferstehen lassen, der kann geistlich Tote genauso auferstehen lassen. Das beweist er hiermit. Und alle jetzt, als sie hinauskommen, aus dem Haus, wo nur die paar Menschen waren, staunen alle über das 12-jährige Mädchen, das jetzt hin und her lief. Jesus hatte alle Erwartungen übertroffen, auch von dieser Menschenmenge. Alle sind überrascht. Keiner hat damit gerechnet, dass das passiert. Alle waren vorher am Lachen. Und allen ist das Lachen vergangen und ihm bleibt jetzt der Mund offen stehen. Wow. Jairus bat um die Heilung von Fieber von seinem Mädchen. Und was bekam er? Die Auferstehung seiner Tochter vom Toten. Seine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Und wir bekommen auch mehr als erwartet. Auch wenn es bei uns oft anders ist als bei Jairus. Auch wenn wir oft wie Jairus warten müssen. Jairus glaubte, dass das Mädchen nicht tot wäre. Er hat Jesus abgenommen. Und wenn Jesus käme, dann würde Jesus helfen können. Jesus aber sagte zu ihm, glaube mir, als das Mädchen schon tot war. Also Jesus führt Jairus weiter, sagt, er hat ja um Hilfe gebeten, als die Tochter noch lebendig war, aber krank. Und Jesus sagt, glaube mir, obwohl es zu spät ist, obwohl sie schon tot ist. Und Jesus sagt, glaube mir, egal wo wir uns gerade befinden, egal wie hoffnungslos es zu sein scheint. Für Jesus macht es keinen Unterschied, ob er uns von Fieber heilt, von einer Grippe, die wir vielleicht gerade haben, oder ob er jemand vom Tode auferwecken soll. Er kann es, wenn es dran ist. Es ist ihm möglich, auch heute. Er hat alle Macht und deswegen gilt auch für uns die Hauptaussage. Jesus kann alle Erwartungen bei weitem übertreffen. Oft haben wir im Leben den Eindruck, dass Gott in unserem Leben zögert. Warum lässt er sich Zeit? Das ist so unverantwortlich. Ähnlich wie vielleicht der Vater von dem Mädchen. Warum tut er das? Weil du und ich, weil wir nicht alle Fakten haben, die Jesus hat. Das ist der Grund dafür. Wir haben nicht alle Informationen, die Gott zur Verfügung hat. Wir wissen nicht alles. Deswegen werden wir immer wieder von Gott überrascht, warum er anders handelt, als wir es uns vorstellen. Und auch Jairus und den Jüngern fehlten auch Fakten. Deswegen haben sie Jesus damals auch nicht verstehen können. Und deswegen möchte ich schließen mit einem Bild, mit einem Puzzle. Vermutlich hat jeder von uns mal ein Puzzle gemacht oder war mal dabei, als eins gemacht wurde. Manche machen es gerne, manche hassen es. Aber mit Jesus ist das wie bei einem Puzzle. Wir sehen oft einzelne Puzzlestücke und gucken, wo ein einzelnes Puzzlestück hinpasst. Und wenn es nicht passt, dann drücken wir dies verzweifelt rein. Ich bin so ein Typ. Denk mal, das muss doch da hinpassen. Wir machen manchmal als Familie nach Weihnachten so große Tausender-Puzzle. Und dann sieht es oft ähnlich aus, gewisse Stellen. Das muss doch jetzt einfach passen und drückt. Nein, es passt nicht. Und so ist es auch bei uns in Jesus. Er hat den Überblick über das komplette Lebenspuzzle von uns. Und er weiß genau im Nu, wie die Puzzlestücke sich perfekt zusammensetzen. Von daher ist ein Puzzle für mich ein gutes Bild für das, worum es heute Morgen geht. Am Ende wird das Puzzle perfekt sein, schön sein. Und wir werden ihn verstehen. Und wenn wir ihm gegenüberstehen im Himmel, werden wir vielleicht gar keine Frage mehr haben, weil das Puzzle fertig gepuzzelt ist. Ah, deswegen hast du gezögert. Natürlich, jetzt weiß ich's. Und jetzt gilt es zu vertrauen, obwohl das Puzzle nicht fertig ist, dass es fertig werden wird. Jesus wird auch unsere Erwartungen immer wieder weit übertreffen. Und auch wenn er sich scheinbar verspätet, er wird es auch bei uns tun. Auch unser Puzzle wird fertig gepuzzelt werden. Wir brauchen nicht aufzugeben. Egal wie viele Puzzleteile wir sehen oder nicht sehen. Die Lösung ist dieselbe wie bei Jairus. Vertraue Jesus. Dieser Tage habe ich zu tun gehabt mit der Geschichte auch von Jesus. von Lazarus, der ja gestorben ist, der auch auferweckt wurde. Und das ist eigentlich ähnlich, habe ich festgestellt, wie in unserem Predigttext. Denn dort ist es so, dass die zwei Schwestern Martha und Maria von Lazarus Jesus eine Nachricht bringen lassen: Hey, der Mann, den du so liebst, dein Freund Lazarus, der ist todkrank, komm schnell. Was macht Jesus? Ähnlich, er lässt sich Zeit. Er bleibt noch 2 Tage an dem Ort, wo er ist. 2 Tage. Dann erst geht er los. Und er kommt zu spät. Und als er dort ist, in Bethanien, ist er seit 4 Tagen tot. Und die erste Frage, die die Schwestern beide stellen, erst kommt Martha. Wisst ihr, was die erste Frage ist, die Martha Jesus stellt, als er kommt? Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ein Vorwurf. Wo warst du? Später kommt er zu anderen Schwestern, zu Maria. Auch die erste Frage von Maria ist genau dieselbe. Wärst du hier gewesen, wo warst du? Aber auch da hat Jesus einen Plan. Und Martha erkennt den und bezeugt den. Dass er die Auferstehung und das Leben ist, zeigt er. Und er erweckt Lazarus um das zu beweisen. Ich möchte beten, und wenn es euch möglich ist, bitte ich euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du bist, wer du bist. Danke, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und auch wenn es um Tod geht, hast du alle Macht. Und danke, dass wir immer auf dich vertrauen dürfen. Auch wenn wir denken, naja, jetzt können wir nicht mehr vertrauen. Du hast uns enttäuscht, du kommst zu spät. Danke, dass wir hinter die Kulissen blicken dürfen und sehen dürfen, du kommst nie wirklich zu spät, wir meinen es nur. Du wirst am Ende alles gut machen, du wirst das Puzzle zu Ende puzzeln, wie es zu unserem Besten ist. Und wir müssen gestehen, ich muss gestehen, Dinge, die ich nicht verstehe und weiterhin nicht verstehe, haben damit zu tun, dass auch ich nicht alle Informationen habe. Dass ich immer nur so ein Stückwerk von Erkenntnis habe. Aber danke, dass ich und wir, dass wir aufblicken dürfen zu dir und sagen dürfen, du hast diesen Überblick. Und wir dürfen dir vertrauen und du wirst es auch bei uns zum Guten führen, zu einem guten Ende führen. Bitte hilf uns, dir zu vertrauen, dass wir wissen, wir werden ans andere Ende kommen. Auch bei unseren Fragen und Zweifeln, die wir haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir auf dich setzen. Du bist das Eis, das trägt. Du bist das Eis, das dick genug ist. Und bitte lass uns auf dich setzen, egal wie uns gerade zumute ist, denn du wirst uns tragen und auf die andere Seite bringen. Danke, dass du derselbe bist wie damals. Danke, dass du heute noch unsere Erwartungen übertreffen kannst und sie auch übertreffen wirst. Amen.